Backspin.
Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier schon wieder. Ich hatte das schon letztens mit Marvi Phoenix. Da saß ich auch in einem Hotel und es sah so aus wie ein FBI-Verhör eigentlich, weil ich so seriöse Mikrofone habe. Und
du hast echt seriöse Mikrofone.
Ich sitze schon wieder in so einer Hotel-Lobby.
Motel One aber nur.
Ja, und diesmal haben wir auch statt so stylische Gläser Wasser Bier da und deswegen ist das eigentlich vollkommen okay.
Das ist okay.
Das nimmt den ganzen diese Anspannung. Falls ihr es noch nicht gehört habt, ich sitze hier mit Rockstar.
Hallo.
Ich bin
Rockstar.
Prinz von Hessen, sagt man, glaube ich, auch.
Der Prinz von Hessen, der Vizekönig von Aschaffenburg und ja, vieles anderes sagt man auch noch. Ich habe es vergessen, ja. Ich bin heute unfassbar müde, weil das ist heute der diesigste Tag.
Ja.
Wir waren gestern im Europapark, ich habe nicht viel geschlafen und ich bin vorhin 6 Stunden alleine her, also nicht alleine, aber 6 Stunden durchgehend Auto gefahren und bin einfach nur gerade platt.
Ich habe mir gestern sagen lassen, der Europapark groß, also wenn der Heidepark, der Europapark groß ist eine 10 auf der Skala und dagegen sei der Heidepark eine 4. Ich war bislang nur im Heidepark.
Ja, das stimmt leider. Ich habe dieses Jahr beide zum ersten Mal gesehen. Also ich war im Europapark, war ich seit 20 Jahren nicht mehr.
Ja.
Ich bin Vergnügungspark-Experte. Ich liebe Vergnügungsparks. Für mich ist der Sommer einfach Vergnügungspark-Saison. War dieses Jahr zweimal. Ich war seit 20 Jahren mit meiner Schwester zum ersten Mal im Europapark dieses Jahr.
Ja.
Ich fand es zwar vor keinen 3 Monaten. Und ich fand es so geil, dass ich jetzt gestern Max Lessmann eingepackt habe. Ich dachte, komm, wir fahren nochmal hin. Weil es auch nicht so weit. Ich dachte immer, das sei so 5 Stunden von mir weg. Und habe jetzt festgestellt, es ist nur 2,5 Stunden. So weit wie das Phantasialand tatsächlich. Und das heißt einfach, ich werde mega oft in den Europapark fahren. Er ist wirklich mega krass. Er ist so schön, er ist so gepflegt.
Das ist der Hauptgrund, warum man in einen Vergnügungspark fahren
sollte. Ich finde, ein gepflegter Park, und also wenn du reinkommst und es ist alles schon mal so richtig nice, atmosphärisch und sowas, ja?
Ja.
Wenn sie es schaffen, so ein bisschen mystisch, schöne Welten zu bilden und sonst so, das Ding ist gepflegt. Und dann finde ich es schon mal krass. Und das finde ich beim Heidepark zum Beispiel, ich finde den Heidepark ein bisschen leer.
Ja.
Der Heidepark hat
da
so ein bisschen.
Da hat man auch teilweise lange Strecken.
Hast du lange Strecken, aber dazwischen passiert nicht viel.
Und Kolossos ist seit irgendwie
12.000 Jahren, glaube ich, wieder neu eröffnet.
Ja, okay, aber die müssen ja auch dieses Holzding komplett neu.
Das ist auch nice, das gerade, oder? Eine Holzachterbahn.
Ja.
Gibt's auch eine.
Von die Größe der Welt? Die höchste?
Oder? Die höchste. Links gibt's auch eine, die Voldan in Europapark. Sehr schöne Holzachterbahn. Wahnsinnig laut. Wenn du runterfährst, macht es die ganze Zeit. Ich glaube, wenn du Rückenprobleme hast, entweder wirst du eingerenkt oder du kriegst welche.
Ja.
Das ist einfach, du fährst dieses Ding runter und Max saß neben mir die ganze Zeit und sagt immer, du hast ein bisschen ruppig hier. So fuhren wir dann da diese Holzachterbahn runter. Und Heidepark fand ich leider, die haben ja auch eine Ghostbusters-Attraktion. Ich bin ja ein riesiger Ghostbusters.
Die war noch nicht eröffnet, als ich da war. Das hat sich irgendwie verzogen.
So wack.
Das hat auch gestern Philipp, also der Philipp, mit dem ich über die Freizeitparks gesprochen habe, erzählt. Er meinte auch so, hast du gar nichts verpasst. Und
ich bin halt gigantischer Ghostbusters-Fan. Und das ist mal. Ich bin die 4-mal gefahren, ich wollte sie gut finden. Ich war einfach nur heartbroken.
Aber was ist denn da dieses 5D an der. Also es ist wirklich nur eine Achterbahnfahrt. Ja, ich dachte, es wäre so ein Raum, du gehst da rein und es passieren Dinge.
Du fährst in so einer Bahn, hast eine Knarre und musst im Endeffekt wie so ein Rail-Shooter spielen.
Mhm.
Also wie so ein Videospiel. Aber es ist halt nicht, es hat nicht dieses Ghostbusters-Feeling so. Es kommt irgendwie nicht auf, weil sie halt auch auf der neuen Lizenz basiert, also auf den Mädels und auf dem Design von den Sachen aus den letzten 3 Jahren. Und das ist halt nicht so spannend wie das Urdesign.
Ja.
Auch von den Geistern her und sowas. Deswegen ist es leider ein bisschen wacko. Das Beste ist der Merchandise-Shop. Da habe ich dann doch nochmal 150 Euro gelassen für Unfall. Man kriegt für 150 Euro wahnsinnig viel in diesem Merchandise-Shop, ich festgestellt. Ich habe mir so einen Marshmallow-Mann gekauft, der war so groß.
Was?
Seht ihr jetzt nicht, der ist so 60, 70 Zentimeter groß. Für 30 Euro.
Also so 6 Geodreiecke oder sowas.
Ja, 6 Geodreiecke. Ja, deswegen, als ich als Vergnügungsparks-Experte sage, Europapark wird, glaube ich, mein Favorite in Germany.
Ja.
Und Phantasialand ist so auf der 2.
Krass. Und ja, ich habe mir das nicht sagen lassen von Philipp, der mir erstmal erzählt hat, dass er unfassbarer, das habe ich dir gerade schon kurz erzählt, unfassbarer Wasserrutschen-Konnoisseur ist sozusagen. Und ich habe ihn gefragt, ja, rutschst du einfach nur gerne oder fährst du auch extra zu Rutschen hin? Und er meinte, ich mache jetzt keinen Wasserrutschentourismus, aber wenn ich mal in Düsseldorf oder so bin und ich weiß, in 3/4 Stunde Entfernung ist eine krasse Wasserrutsche, dann fahre ich da schon hin.
Und dann Wasserrutschen-Konnoisseur. Krass.
Und dann brettert er da natürlich auch mit dieser 3-Punkt-Taktik oder 3-Punkt-Achse runter. Das heißt, man legt die Füße übereinander mit der Ferse dann auf den Boden und dann mit den Schulterblättern so liegt man auf. Dann hat man nur 3 Punkte, mhm, auf denen man aufliegt und dann ist man, wird man besonders schnell. Der hat allerdings letztens in Teneriffa, sag mal in Teneriffa, ja, egal.
Teneriffa.
Da in Teneriffa. Er, Teneriffa, hat einen unfassbaren Fehler gemacht und hat dann, er hat nicht die Arme so über den Brustkorb verkreuzt, mhm, und ist dann so ins, er meinte so ins Flattern gekommen und die ist unfassbar schnell, also man wird bis zu 120 km/h schnell, wenn man gut ist, meinte er.
What? Mhm. 120 km/h.
Und dann,
man ist einfach eine Pistolenkugel.
Ja, okay. Und dann ist er da so drunter gescheppert, dass er sich irgendwas im Brustkorb gebrochen hat.
Man kann sich darin was brechen.
Scheinbar.
Alter Vater. Ja. Ich war das ja nicht. Ich gehe ja nicht ins Schwimmbad, aber ich finde das schon heftig. 120 km/h.
Ja.
Im Europapark, ich habe es ja eben schon gesagt, im Europapark bauen sie jetzt gerade halt ein riesen Monster hin. Mit für Erwachsene, für Kinder. Für Kinder bauen sie so ein Trolldorf. Da ist so ein riesiger Drache und dem sein Mund ist, wenn du da runterrutschst, die Zunge bremst dich sozusagen am Ende ab. Du rutschst aus einem riesigen Maul raus. Das sieht so geil aus. Die haben jetzt nur das Miniatur da stehen gehabt, so in so einem Preview-Center. Unfassbar. Wenn ich 6 Jahre alt wäre, ich würde durchdrehen. Ich würde auch jetzt noch durchdrehen, aber es ist auf jeden Fall richtig krass. Also vielleicht werde ich meine Schwimmbadphobie überwinden und mich in den nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn die aufhaben, da lagen schon die Teile gestern rum. Da lag einfach so eine Wiese, wenn du hinfährst mit dem Auto, war da so eine Wiese, da lagen einfach so, also in die Endlosigkeit, einfach nur immer diese Satzstücke von dieser Wasserrutsche, lagen einfach 1000 Teile. Ich so, guck mal, so ein riesiges Puzzle.
Ja. Geil.
Ich habe immer Angst vor Wasserrutschen, weil ich irgendwann mal diese Horrorgeschichten gehört habe mit der Rasierklinge in der Wasserrutsche, dass er eine Rasierklinge reingelegt hat, was, glaube ich, ein Urban Myth ist.
Aber wie so Hunde fallen, wenn jemand so Leckerlis auslegt.
Ratten. Und dass Leute halt durchrutschen. Und da hab ich, das habe ich irgendwann mal gehört.
Ich will nie wieder in eine Wasserrutsche.
Ich habe seitdem mega krass Angst, irrationale Angst vor Rasierklingen in der Wasserrutsche.
Ich da wetten, es gibt bestimmt sogar einen Terminus dafür. Also, es gibt sogar, ich habe das letztens gelesen, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, eine, für die Angst beim Sex von, ich bin mir nicht mehr sicher, Enten oder Vögeln allgemein beobachtet zu werden. Oder Tieren. Ich weiß nicht mehr irgendwie so, wie es war, aber ich glaube sogar Enten.
Enten im Speziellen.
Ja.
Wo soll das denn passieren? Wer hat denn diese Angst?
Ich werde dir diesen Begriff später zukommen lassen.
Cool. Klingt gut.
Jetzt, ich alter Profi, jetzt reden wir hier schon.
Reden wir schon über Wasserrutschen
und
über
Europa. Wasserrutschen und Sex vor Enten. Und ich habe mir immer noch nicht erzählt, warum wir hier sitzen. Mhm. Du released ein neues Album. Himmels Willen.
Um Himmels Willen.
Um Himmels Willen.
Was ist passiert?
Ja.
Mach, 26. Oktober kommt es schon.
Ja.
Was heißt schon? Hat ja 4,5 Jahre gedauert, aber es kommt ja.
Ja.
Es war auch kein Prank, es ist da.
Hört auf den Namen Cobblepot.
Mhm.
Und ich habe letztens so meine externe Festplatte irgendwie aufgeräumt und dann bin ich über ein Foto gestolpert, das, auf dem wir beide zusammen sind. Und es klingt jetzt mystischer, als es ist. Es war 2011 oder so in Lingen auf der damaligen Casper-Tour. Und es war ein stinknormales so, ey, lass mal bitte ein Foto machen, Ding.
Geil, in Lingen damals.
Und,
das weiß ich sogar noch. Ich war ein wütendes Mädchenpublikum, die hat immer gerufen, du bist hässlich, verpisst. Während ich aufgetreten bin, grundlos, ich weiß nicht, wer es war. Sie war einfach nur sauer. Dann habe ich irgendwann gesagt, kannst du die Fresse halten. Da haben alle geklatscht und hat sie gut die Fresse gehalten. Ja, dann haben wir ein Foto zusammen
gemacht.
Genau. Crazy.
Richtig crazy. Und ich sah richtig beschissen aus, auf jeden Fall. Mhm. Du hattest so eine komische Fellmütze auf.
Stimmt, ich hatte, genau, die hat mir irgendwann diese Fellmütze aufgesetzt. Ja, ich erinnere mich. Mit so Schlappohren, ne?
Mhm. Mhm. Und, klar, und das ist jetzt wie lange? 7 Jahre oder so?
Mhm. Das war im Dezember 2011.
Ja, und bei mir ist irgendwie unfassbar, also ich habe halt studiert und so eine Scheiße, und dann habe ich Master irgendwann abgebrochen. Mhm. Und du hast gerappt und irgendwann sozusagen Rap abgebrochen.
Ja, ich habe Rap abgebrochen, 2014, so für mich 15.
Ja, und jetzt sitzen wir hier und reden über dein neues Album und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du, ich hätte es gerne von dir gehört, so irgendwie, eigentlich fast nochmal so ein Recap liefern müsstest, was so in der Zwischenzeit passiert ist, weil ich glaube, voll viele Hörer dich vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Vielleicht durch das Podcasting, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob so der gängige Backspin-Hörer, die Zielgruppe für Rap wird ja gefühlt immer jünger, auf dem Schirm hat, was du überhaupt so getrieben hast, nachdem du 2011, ja, ich nenne das jetzt einmal, von Falk in diese neue Reimgeneration aufgenommen wurdest. Und danach muss es dir nicht wieder anhören.
die neue Reim-Generation hat. Wir machen einen Rockstar-Podcast für Radio Nukular, weil, also das habe ich jetzt einfach mal egoistisch entschieden vor ein paar Wochen. Hab gesagt, das machen wir. Weil wenn ich die Scheiße schon seit 4 Jahren mache, können wir auch einen Podcast mir widmen. Und da hat Falk mir eine Sprachnotiz geschickt und hat sich nochmal offiziell für die neue Reim-Generation für diesen Podcast entschuldigt. Wirklich? Das finde ich so witzig. So, ich habe einen Begriff mir ausgedacht, den fand ich lustig. Damit habe ich den Jungs 18 Monate das Leben zur Hölle gemacht, hat er gesagt. Das fand ich so 18 geil.
18 Monate, 7 Jahre.
Ach, ich fand, also ich muss ja ehrlich sagen.
Das klingt ja jedem von denen, außer dem einzigen, der irgendwie das ist halt so das, richtig Erfolg hat daraus. Ja, das, aber, so das hängt's Problem, ja irgendwie hinterher.
Wenn wir damals alle erfolgreich gewesen wären, wäre das halt auch scheißegal gewesen. Aber wir hatten ja auch unser Glück, lag ja, wir waren ja unser eigenes Glückesschmied. Mhm. Und ich habe angefangen zu rappen so 2006, dann habe ich das ein paar Jahre so MySpace-mäßig gemacht. 2010 kam die Aufmerksamkeit, 11. 12 waren wir mit Crow unterwegs auf der Crocs zum J-Tour und A zum J. Darunter
hatten einen eigenen McDonalds-Burger.
Das ist
die eigentliche Sensation.
Das ist das. Ich habe immer noch die Packung in der Man Cave stehen.
Geil.
Ist immer noch so eingeschimmelter Ketchup-Fleck drin. Und so. Also,
wahrscheinlich harter, aber dennoch noch formbarer Käse.
Das war so krass ekelig. Ja. Aber es ist ja auch kein Käse, es ist ja nur Masse. Genau, dann haben wir diese Crocs zum J-Sache gemacht. Das hat, glaube ich, vor allem Ellen und mir nicht gut getan, weil wir nicht ganz verstanden haben 2012, dass es nicht unser Erfolg war oder unsere ausverkaufte Tour. Daraus resultierte ein hoher Fall, weil man ein bisschen gedacht hat, so, okay, das geht jetzt so weiter. Aber es geht natürlich nicht so weiter, weil du stehst einfach neben dem Größten, den Deutschland zu dem Zeitpunkt hat. Und wenn dann die Realität einsetzt, bist du auf einmal so, oh, so war das eigentlich, stimmt. Dann hat es 2012, 13 hat es ein bisschen geknallt bei mir. Dann habe ich Pubertät Ende 2012, Anfang 2013 fertig gemacht. Das war mein letztes Album. Dann gab es da ganz viele schlimme Probleme mit dem Label und ein paar echt abgefuckte Situationen, die dann dazu geführt haben, dass die Platte erst mit über einem Jahr Verspätung im Endeffekt 2014 im April rauskam. Und da war vieles abgeklungen, was Hypes und Co. anging. Und das Ding war eigentlich kein Flop. Ich sage immer, es war ein Flop. Es war eigentlich kein wirklicher Flop. Aber es war...
Ich habe doch gerade nochmal durchgeskippt. Und ich habe es damals auch gehört, auf jeden Fall. Und ich finde immer noch, dass da einige Songs ziemlich gut von sind. So, Stadtverbrennen, Part 1, oder? Ich weiß nicht mehr, wie der genaue Titel war gerade. Sowas.
Brennende Stadt.
Brennende Stadt,
einfach. Brennende Stadt.
Oh Gott, wow.
Stadtverbrennen.
Ja, sowas. Oder der Wahl, das ist, finde ich richtig gute Songs zum Beispiel. So, das ist eigentlich also irgendwie zu Unrecht nicht so.
Ich mag das Album eigentlich auch, ja. Aber es war halt so ein bisschen diese Zeit, das war halt so dieses Problem, so ey, alle machen gerade Kram mit Band und ja, 2012 war die Idee mit Band auch ganz nice. Ja. 2014 war es halt dann einfach wieder ein Jahr zu spät.
Ja.
Und Alan hatte tatsächlich das gleiche Problem. Und dann sind wir halt beide auf unsere Art und Weise jeweils auf die Schnauze gefallen. Olsen ist das Ganze durch sein früheres Release und mit Herzballon noch ein bisschen umgehen können. Mhm. Aber wir waren, glaube ich, schon so ein bisschen die Leitträger auf lange Sicht, was das anging. Aber daran waren wir, wie gesagt, selber schuld. Kein Falk, kein Carlo.
Ja, klar.
Und dann kam ein neues Medium in mein Leben, nämlich das Podcasten. Und ich habe dann angefangen, einen Retro-Podcast zu machen, Radio Nukular, wo wir so über alten Kram reden von früher, was durch Zufall entstanden ist, durch die Interviews, die ich mit Dominik und Gürnt gemacht habe, jeweils für ihre Formate damals. Daraus haben wir gesagt, hey, das hat doch voll gut funktioniert, wollen wir nicht mal zu dritten Podcast machen. Daraus wurde eine extrem, extrem, extrem erfolgreiche Podcast-Geschichte, die keiner kommen sehen, mit eigenen Touren und Patreon und Werbedeals und weiß ich nicht.
Ich war in Hamburg dieses Jahr auf der Autokino-Tour.
Ach, da warst du auf diesem wunderschönen verrückten Abend mit Finn Kliemann.
Das war unfassbar. Und dadurch ist es auch, ich habe ja mit Finn auch ein paar Podcasts aufgenommen und dadurch ist das auch erst ins Rollen gekommen, tatsächlich.
Ach.
So, weil ich irgendwie, ich habe einfach so ein Foto gepostet, dass ich da bin.
Aha.
So, und hab euch da alle irgendwie so drauf markiert einfach. Und Finn schreibt mir so, Diggi, du warst da, warum sagst du nichts? Und ich dachte so, wir haben uns noch nie gesehen. So, wir haben ein paar E-Mails geschrieben, so hin und her. Aber es war 2016, als ich Praktikum gemacht habe und irgendwie so ein kleines Interview auf der Website hatte. Warum soll ich Bescheid sagen? So, ne? Also ich habe mich voll gefreut, aber dann ein paar Tage später einfach gefragt, ob wir das für Backspin machen wollen. Und dann
Geil. Hat
sich das alles so entwickelt.
Schön.
Ja.
Ja,
Weiter im Text, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich finde das immer schön, wie so komische Connections entstehen. Ich finde, dann entstehen die schönsten Sachen.
Voll.
Das ist halt bei dem Podcast auch so gewesen. Die schönsten Sachen sind dadurch entstanden, dass du nicht danach so gesucht hast. Und das war vielleicht damals auch das Ding bei der Musik zu sehr. Man wollte das vielleicht auch damals zu sehr. Man stand mal daneben, wie das ist, wenn jemand erfolgreich ist. Da wollte man das halt auch haben. Das waren viele Lernprozesse. Und ja, dann hat man einen Podcast gemacht und das war irgendwie total spannend. Dann habe ich noch einen Podcast gegründet zum Thema Gaming 2015. Anfang im Januar 2015 Rumble Pack, Januar 2016 im Autokino mit Nanu, einem alten Rap-Freund, einem sehr guten Freund von mir. Ich habe noch zwei Stück für Funk zwischendrin gemacht, für die ZDF, für das ZDF, das ZDF, das Fernsehen, nicht die Fernsehen. Ja. Die sind aber dann wieder, das war nur staffelweise. Dann habe ich ein bisschen für Xbox moderiert und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, Musik wäre eigentlich auch mal wieder ganz gut. Und dann habe ich mich vor 2016, Anfang 2016, habe ich mich dann so ein bisschen dazu selber überredet. Meine Ex-Freundin hat mich überredet, mich mal wieder dran zu setzen. Das war alles, was ich geschrieben habe, war grauenvoll. Und im Sommer 2016 habe ich dann auf der Gamescom einfach gesagt, ich mache Nerd Revolution 2, mein Album von 2010, zu fortsetzen. Da waren alle so, cool. Mein damaliger Manager guckte mich an und sagte, cool, aber was? Und
ich war so, ja, ich muss mich irgendwie... War so eine Laune auf der Bühne oder hattest du es dir vorher schon überlegt?
Ich hatte es mir vorher überlegt. Okay. Ich hatte 32 exklusive Bars geschrieben
für die Gamescom. Kann sein, dass du so einen Blackout einfach hattest. Fuck, was habe ich gerade gesagt?
Und der Schlusssatz war dann irgendwie so, wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit Nerd Revolution 2. Und tatsächlich war das dann nicht so. 2017 gab es keine Nordrevolution 2. Und im September 2017 habe ich aber dann Phil getroffen, Phil Koch von Heiß Kalt. Und der hat dann mein Album, mit dem habe ich dann gesagt, das und das will ich. Und dann hat er gesagt, das und das machen wir. Und dann haben wir in Couplewood gearbeitet. Und das war der schnellste Albumprozess meines Lebens.
Habe ich gelesen. Ich habe das Album tatsächlich erst ein paar Mal gehört, das Neue, bevor ich mir den Pressetext durchgelesen habe. Ich finde das eigentlich immer ganz gesund, so zu machen. Übrigens, richtig, du hast den selber geschrieben, ne? Der ist ja auch in der Ich-Form geschrieben, der Pressetext. Fand ich, habe ich mich sehr drüber gefreut, so, weil ehrlicher geht's dann irgendwie gar nicht. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht jetzt in den letzten 2,5 Jahren oder so, dass die meisten Künstler ihre Pressetexte gar nicht kennen.
Nee, ich habe das selber. Ich bin doch so ein Kontrollfreak.
Ja.
Ich will dann selber alles in der Hand haben. Und habe den einfach, ich habe den einfach selber geschrieben.
Ja.
Und das war wirklich der schnellste Prozess. Das waren 10 Tage Beats bauen, 12 Tage schreiben, 8 Tage aufnehmen.
Das hätte ich bei dem Album niemals gedacht, ehrlich gesagt. Weil die Soundästhetik so ausgefuchst ist und irgendwie halt eine krasse, so wie nennt man das, Corporate Identity hat, so einen roten Faden und sowas. Und was sehr eigenes ist. Und ja, da kann ich dich gleich drüber sprechen lassen. Aber ich wollte erst noch, du hast gerade schon den Nanu angesprochen. Mhm. Mit dem hatte ich letztens übrigens, ich weiß gar nicht warum ungefähr, einen sehr lustigen Verlauf bei Insta. Es ging um Rasur eines Arschloches.
Stimmt, da ging es um diesen Devil, ne? Devil, der Pickup-Artist.
Achso, der war, ich kannte das nicht. Ich kam so nachts betrunken vom Reeperbahnfest, glaube ich, war es sogar jetzt die Tage.
Vor 2-3 Tagen.
Oder? Ja, nach Hause. Und sehe so, wie er das so postet, irgendwie in seiner Story, was er so, man sieht nur diese Caption von dem YouTube-Video, wie rasiere ich meinen Arschloch richtig? Und ich habe ihm so geschrieben, ich habe einige Fragen. Und er so, ja, ich auch. Ich so, ja, die könnten aber auch dich in die Bredouille bringen. Und er so, Kevin, ich habe nichts. Und dann so ein Caps Lock so, gesucht bei YouTube, wie rasiere ich mein Arschloch? Naja, aber auf jeden Fall, der hat mal gesagt irgendwo, angesprochen auf neue Rap-Mucke von sich, dass er gar keinen Platz für sich sieht aktuell in der Szene. Er sieht einfach nicht die Notwendigkeit, wie er als Nanu irgendwo in der Rap-Szene gerade stattfinden sollte und dass das dann angenommen wird oder die Möglichkeit.
Finde ich Quatsch. Finde ich total, warum sollte er nicht da, also in dem Moment, wo er doch was zu erzählen hat und Leute es interessant finden, hat doch jeder einen Platz, oder? Also klar, in das aktuelle Soundbild passt er vielleicht nicht rein, so wenn er keine Afro-Trap-Platte macht, aber ich finde erstmal ist doch für jeden trotzdem Platz.
Ja, ich habe mich dann nämlich gefragt, weil es relativ die Aussage kam, als schon klar war, dass du ein neues Album machst. Und da habe ich mich so gefragt, weil ihr werdet euch ja auf jeden Fall darüber unterhalten haben, wie du das siehst oder wann du auf einmal für dich beschlossen hast, klar kann ein Rockstar jetzt in der aktuellen, vielleicht gar nicht so Rap-Szene, aber Musikwelt wieder stattfinden.
Das Ding ist, dass ich in den letzten, ich habe die meisten meiner Hörer eigentlich erst Die Orsen sind gerade reingekommen.
Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt spontan noch nach Rust gefahren. Das muss sich sowieso geil anhören, weil ganz halt diese Hotel-Lobby-Musik läuft. Und ist so, mittlerweile gibt es sogar Vocals, aber gerade hätte es auch so ein Entspannungs-Podcast sein können, wo man so sagt:
Wie Curve.
Lehn dich zurück.
Der gute alte Curve.
Ein.
Ja. Die meisten Leute, die meine Musik so für sich entdeckt haben, waren, ein großer Teil war davon halt wirklich nach dem Podcast, so nachdem das online kam. Mhm. Und weil auch dadurch, danach kam so viel Feedback und wir haben danach nochmal so viel Platten verkauft, weil ich glaube, dass dafür erst alle sind Leute darauf aufmerksam geworden. Man hat sich auch so eine ganz neue Fan- und Hörerschaft aufgebaut, die natürlich nicht alle Bock auf das Mucke-Ding haben, aber viele waren so, okay, krass, der macht doch Musik und haben das sich für sich angehört. Und da ist irgendwas gewachsen und ich habe 2016 Konzerte gespielt, nur 4 Stück. Und die waren die krassesten Konzerte, die ich in meinem Leben gespielt habe, weil die waren so, das waren wie so Hooligans plötzlich. Auf einmal waren alle so nuts im Raum. Du warst so, okay, woher kommt das? Wo wart ihr denn?
Kein random Mädchen mehr, der schreit, dass du hässlich bist.
Nee, es waren so meine Fans. Oder waren so Fans. Wenn es nur 100 Stück waren, aber es waren so, die waren so richtig, die haben Bock.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, so, ja, und die Leute haben auch immer danach gefragt. Und ich so, ey, wenn da so eine Nachfrage herrscht und immer noch irgendwie bei Spotify das Ding geklickt wird und sonst was, ist doch auch gerade weil doch alles gleich ist oder weil so vieles gerade so, die einen machen dieses Afro-Trap-Ding, die anderen machen sich eine Bauchtasche und breiten die Arme aus und machen Autotune-Kram und sonst irgendwas. Gerade weil doch da ist mal so wenig passiert und man so oft hört, so, mir ist das alles zu uninnovativ und sonst was, ist es doch schön zu sagen, so, da mache ich was und mache was, was ich fühle, weil ich glaube, oft machen Leute Musik nicht, weil sie denken, dass das die Musik, die ich machen muss, sondern die denken sich, das ist die Musik, die gerade angesagt ist. Und das kann ich auch. Und ich habe halt gedacht, ich muss die Musik machen, die ich machen muss, möchte. Und will das machen, auf was ich Bock habe. Und deswegen habe ich dieses Soundkonzept schon ganz lange. Dieses 80s, Synthie-Flächen, Stranger Things, keine Ahnung. Habe mir das so und habe gedacht, so, ja, das macht gerade keiner, ist doch schön, lass es doch probieren. Und wenn es am Ende, also es ist ja jetzt auch gerade, wir haben jetzt gestern die zweite Single released. Und es ist alles nicht, dass es explodiert, sondern aber du merkst trotzdem so, wenn du irgendwie jetzt.
Aber es wird angenommen.
Wenn du irgendwie 35.000 Klicks hast in den ersten 24 Stunden, dann heißt es auf eine ganz gesunde Art und Weise, da ist jemand, der will das. So. Und das ist doch. Es muss ja nicht gleich wieder die Millionen sein. Klar würde man sich freuen, aber dafür ist es nicht gemacht, glaube ich. Dafür sind für das Zeug nicht genug Leute da, aber es sind auf jeden Fall genug Leute da, die darauf Bock haben und die letzten Tagen, die Vorverkäufe, die Streamingzahlen, das zeigt auf jeden Fall, dass da jemand ist und dass es nicht. So ist so, ja, der Typ interessiert keinen mehr, sondern sein in meiner Nische funktioniert das vielleicht ein bisschen darüber hinaus. Und
ja.
Dafür ist es gemacht.
Und
ich glaube, diese Nische hätte Nanu auch.
Ich würde es super spannend finden, weil man irgendwie gefühlt ja also seit Jahren nichts gehört hat, was er für Musik machen würde. Gerade wenn man die Podcasts hört so, und weiß, wie er halt so sabbelt, dann kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, wie er Musik machen würde, finde ich. Also es ist so eine ganz abstrakte Vorstellung irgendwie. Und ja, ich bin gespannt. Aber er hat ja jetzt irgendwie heute, gestern nach Beats gefragt.
Dann nach Beats gefragt, obwohl ich auch nicht weiß, ob das der richtige Lösungsansatz ist. Ich glaube, er bräuchte halt
Randy nach Beats zu fragen.
Ich glaube, er bräuchte halt einen Produzenten, der sich ihm annimmt.
Aber wenn der dabei ist.
Vielleicht ist er dabei. Dann wäre es geil. So. Muss er nur finden. Er braucht einmal seinen eigenen Phil. Und dann läuft's.
Ja. Und du hast irgendwie vor ein paar Jahren aber auch nochmal gesagt, so auf der. Obwohl du so abgefuckt warst, glaube ich, so um die Zeit 2014, 15 von dem letzten Album-Release dann, hast du trotzdem von der nächsten Platte gesprochen und meintest, so, auf dem nächsten Album werde ich einfach rappen, dann ist gut, Silicon, Soft und ich setzen hin und dann machen wir das. Jetzt hast du nicht einfach gerappt, sondern...
Ja, ist ein ganz anderer Weg gegangen.
Ist was komplett anderes einfach.
Zwischenzeitlich wollte ich echt mit Silicon, Soft einfach so eine Platte machen, die einfach nur so ballert. Die Schnittstelle zwischen all dem, was wir gerade gesagt haben, ist tatsächlich die Platte Fette Kinder tanzen nicht mit Nanu zusammen, die ich 2015 angefangen habe, auch nur auf Silkasoft Beats und von der es noch so Skizzen gibt, die rumfliegen, aber die nie fertig geworden ist, von der noch so irgendwelche Reste, Fetzen irgendwo rumfliegen und das hat dann auch irgendwie nicht so und das war alles irgendwie nicht zufriedenstellend. Ja, und dann hatte ich halt Lust, wieder was zu machen. Ich wusste ja selber nicht, wohin es geht. Also dann haben wir die Beats gebaut, dann habe ich mich da durchgeforstet und dann habe ich gemerkt, okay, das und das will ich sagen. Hab ja auch über die Jahre hat man ja schon Ideen.
Und die haben ist dann ja nicht so, dass würde man das einfach abstellen wahrscheinlich, Mucke zu machen.
Nee, macht man auch nicht. Man hat immer mal wieder eine Idee, die man sich irgendwo ganz klein auf ein kleines Blättchen schreibt und dass man tief in seine Hosentasche knüllt und irgendwann kramt man es raus und sagt so, krass, war das diese eine schöne Idee. Und ich glaube deswegen, da war schon was ganz doll raus musste, deswegen hat sich das auch in 12 Tagen geschrieben. Also schreibst du ein Album ja nicht in 12 Tagen normalerweise. Also zumindest kenne ich die anderen, sind ja immer so, oder ich habe ja selber auch mal gesagt, ja, es dauert Jahre und sowas. Es dauert keine Jahre, das dauert 10, 12 gute intensive Tage und dann hast du das.
Ja.
Wenn du gut bist, ob das wäre anmaßend, aber wenn du Bock hast, darum geht's. Hast du Bock? Ich hatte Bock, weil ich auch so frei war. Ich hatte das abgelegt, ich hatte nicht mehr diesen Druck. Ich muss jetzt damit Geld verdienen, ich muss damit jetzt irgendwie überleben, ich muss damit jetzt meine Familie
ernähren. Das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn du quasi so deine Nische gefunden hast und dich quasi so selbstständig irgendwie, ich sag mal, verwirklichen kannst, weil du verdienst ja im Grunde Geld mit dem, worauf du Bock hast. Mhm. So, und was ist ja irgendwie so in dieser heutigen Welt, in der es ja nur darum geht, irgendwie Geld zu verdienen und im besten Fall nicht für einen Arschloch zu arbeiten. So.
Nur für mich selber.
Ja.
Eigener Arschloch.
Genau, das ist ja dann irgendwie mit das Erfüllendste, was man im Moment so machen kann, so als junger Mensch 2018 oder so. Und dann nicht den Druck zu haben, irgendwie mit der Musik Geld verdienen zu müssen, ist es wahrscheinlich ideal einfach für so ein Album. Was man der Platte, glaube ich, auch, wenn man das im Hinterkopf behält, anhören kann. Weil es halt einfach nicht dem aktuellen, ja, es bedient halt nichts, kein Markt oder so, finde ich.
Es versucht seinen eigenen Markt zu bilden. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Fanservice an die Leute, die jetzt so lange die Podcasts gehört haben. Da geht es ja auch um Geschichten und Kram. Und
ja.
Also da ist es ja auch so ein bisschen. Jetzt ein Song zum Beispiel, VHS, ich glaube, den versteht man nur zur Hälfte, wenn man nicht irgendwann mal ein Radio Nukular gehört hat, zumindest den Mädchen-Podcast oder sowas. Weil der da viel aufgreift und viele Details nimmt, so nur anschneidet, die man schon mal im Post hat. Das ist wie, ich sehe es manchmal wie so ein eigenes Marvel Cinematic Universe, wo halt so Geschichten ineinander, man muss, wenn man alles kennt, dann versteht man noch besser die Zusammenhänge.
Ja.
Und Coppelpot ist jetzt im Endeffekt so der Soundtrack für diese ganzen letzten Jahre, die da so zusammengekommen sind.
Und ich finde es aber ganz, das ist echt richtig witzig aus dem Album. Es hat hier und da, so wie Rote Fässer, ist ja jetzt gerade rausgekommen, so seine krassen Rap-Momente trotzdem. So, wo man dann auch merkt, obwohl du ja wahrscheinlich auch dem aktuellen deutschen Rap wenig abgewinnen kannst, oder zumindest dem, was in der breiten Masse konsumiert wird.
Mhm.
Man hat nicht das Gefühl, dass du, ich glaube nicht, dass du Teil der Rap-Szene sein möchtest jetzt auf einmal wieder. So unbedingt. Unterstelle ich dir einfach mal.
Mhm.
Aber trotzdem verteilst du ja Ansagen. So teilweise hier. Und irgendwie mach du mal Rap, ich mach Entertainment. Das war jetzt nicht 1:1 zitiert, aber
ja, sinngemäß. So ungefähr, ja.
Und ich find's auch geil, einfach das, oder witzig, dass du dich so mit dem Podcast auch brüstest teilweise. So, nicht mit dem CL500, sondern halt dicker Podcast.
Geiles Ding, Leute.
Ja.
Ach, ich meine, im Endeffekt nimmt man ja dieses Stilmittel, ey, wir brüsten uns, guck mal das Rote Fässer-Video an. Das Rote Fässer-Video ist Unfug. Das Rote Fässer-Video ist das, was Jesus macht, einfach mit Nerd-Stuff. Es ist nicht mal Parodie, sondern es ist einfach nur so, okay, du zeigst den CL500, ich zeig mal original verpackte Stadium-Events auf mir, NES. Das ist auch nice. Ich zeig mal Earthbound, ich gehe flippern, so, ich gehe nicht in die Spielung. Keine Ahnung. Das ist halt, ich zeige halt einfach nur meine Welt und ich war ja trotzdem immer ein krasser Rap-Fan. Ich habe da vorhin mit den Jungs drüber geredet im Auto. Ich habe mich die letzten Jahre davon ein bisschen entfremdet.
Ich behaupte auch nicht, dass du dich da nicht mehr für interessierst. Sondern eher, dass du da einfach nicht unbedingt dazugehören möchtest.
Nee, aktuell will ich auch nicht wirklich dazugehören.
Und auf dem Splash rumstehst und abkumpelst.
Ich weiß gar nicht, ob ich das alles immer so schlimm finde. Ich finde nur, man muss auch so ein bisschen seinen eigenen Platz kennen. Und es ist ja nicht so, dass Leute zu mir sagen, boah, den hätten wir gerne bei uns. Also es ist halt einfach so, ich mache halt so, man muss sich selber immer ein bisschen einschätzen können. Und aktuell fühle ich mich halt, ich habe in den letzten Jahren, als ich zur Rap-Szene dazugehören wollte, und diese Jahre gab es ja auch, das sind die Jahre, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ich fand das, da konnte ich auch immer nur so halb dazugehören. Und dann bietet man sich so an und dann wird man auch irgendwann, dann verliert man immer so ein bisschen sein Cool, weil man nicht sehr hundertprozentig man selber ist. Und das ist doch scheiße, Alter. So diese ganzen Zeiten, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt mit KZ, Casper und Kraftklub die ganze Zeit rumhängen und alles ist total geil und ich gehöre da irgendwie so dazu, weil ich mal kurzzeitig da Management war bei Beat Gottwald und dachte mir so, okay, jetzt gehörst du auch dazu. Und das hat mich mehr gebremst als alles andere. So. Und erst als ich das mich von allem freigemacht hatte, konnte ich sein. Und dann erst packe ich halt meine Themen, wenn die Leute sagen, so ist cool, und irgendjemand sagt so, komm zu uns und setz dich mal an den Tisch und trink ein Bier mit uns, dann wäre ich der Letzte, der nicht sagt so, ja, ey, ist alles gut, aber ich brauche nicht mehr, ich bin nicht mehr in diesem Zirkus, muss mich mit denen irgendwie anstoßen, weil da ist der Zirkus und da ist meine kleine Rockstar-Insel, auf der ich rumlaufe und mich kaputt lache und Quatsch mache. So. Ja. Mit meinen Jungs. Und das ist doch voll schön, mal wieder Autonomität zu spüren und nicht nur so dieses kann ich zu euch, kann ich zu euch. Gibt es eigentlich noch diese Rap-Szene? Ich finde, das hat sich doch eh so ein bisschen verloren, oder?
Inwiefern? Also Rap-Szene?
Ich finde nicht mehr so, dass es dieses... Du hast ganz große Inseln so, aber du hast doch nicht mehr so dieses, also dieses, also das ist doch vielleicht auch gerade gut, dass du halt so, du hast so einmal diese bisschen realen Jungs, so wie Madness, Döll, Audio 88 und so, ne? Dann hast du diese ganze Afro-Trap-Liga, dann hast du diese ganzen, dieses ganze alte Haftbefehl-Umfeld und sowas, so. Also da passiert doch so viel an für sich, dann hast du 187 und Bones und keine Ahnung, das ist doch alles so.
Ist ja eh so ein.
Sind doch alles eh, sind doch so Bausteine so und das ist irgendwie Hip-Hop, aber.
Ist ja eh schon fast ein Phänomen, dass man da nicht unterscheidet, wie zum Beispiel, es gibt ja auch, natürlich gibt es einen Überbegriff, sagen wir mal Rock, so, ne?
Ja.
Aber trotzdem wird doch ganz klar
von unter, 500 Metal-Richtungen.
Post-Hardcore und Punk-Rock unterschieden. So.
Das ist ganz komisch, bei uns ist immer nur alles Rap. Alles sagt doch, glaube ich, auch, sagt das nicht sogar Lance bei euch im Interview?
Ja, genau.
Da sagt er das doch auch. Das ist super, das war Lance, ein ganz wichtiger Satz.
Lance fasst eigentlich in diesem Interview mit Nico ziemlich gut zusammen, wie ich aktuell die deutsche Rap-Szene auch sehe und so. Und ist auf jeden Fall.
Bist du unzufrieden mit der deutschen Rap-Szene?
Kann man unzufrieden sein mit der deutschen Rap-Szene gerade?
Ja, kann man durchaus,
ja.
Oder?
Ja, klar. Nee, das Ding ist, also einerseits nein. Ich meine,
das ist ja Job so, ne? Finde
ich auch. Ja, also einerseits.
Du kannst ja gar nicht nein sagen.
Ja, also einerseits bin ich vollkommen zufrieden, weil es gerade so eine krasse Bandbreite gibt und das. Zu erzählen, dass Rap gerade nichts einfällt, außer Afro-Trap zu machen, das stimmt ja nicht.
Das stimmt auch nicht. Das ist auch völliger, das ist völliger Vereinfachung des Problems.
Genau. So, und es gibt ja mega viel gute Musik gerade. So. Man muss nicht mal suchen, die springt einem trotzdem ins Gesicht. Mhm. Das halt nur nach einer Playlist suchen. Aber es ist eher das Problem, das ich gerade habe, dass viele Leute einfach, das merkt man halt, die wollen oder müssen Geld damit verdienen, teilweise, weil sie vielleicht in dem Mindstate sind, und das meine ich gar nicht abwerten.
Meinst du jetzt Presse oder meinst du jetzt die Musik
an Musik, sich? Musik an sich.
Okay.
Erstmal die Musik an sich. Wo du vielleicht vor ein paar Jahren warst mit Pubertät oder so, weil sie dann das Gefühl haben, jetzt muss ich damit Geld verdienen und so. Und wenn das klappen soll, Vollzeitmusiker zu werden, dann muss ich gewisse Kompromisse eingehen. Das merkt man auch in manchen Alben an, dass sie eigentlich was anderes machen möchten. Mhm. Und dann gibt es aber so Kompromiss-Singles, wo dann trotzdem nochmal die 808 durchscheppert und Hi-Hats und so weiter, damit man irgendwie in gewisse Playlisten reinkommt und halt irgendwie, was weiß ich, 400.000 Klicks sicher hat bei Spotify. Und das, finde ich, ist ein Problem, dass man sich mehr dem Markt anpasst, dem aktuellen, oder dem Markt bedient, besser gesagt, als sich irgendwie künstlerisch so verwirklicht, wie man es eigentlich gerne hätte. Und das ist irgendwie der falsche Ansatz, um Musik zu machen. Und das spiegelt sich natürlich auch auf die Medien wieder.
Ja, aber ich finde, ich habe nicht das Gefühl, das merke ich jetzt gerade, dass ich trotzdem das Gefühl habe, so die Medien... Also vielleicht ist es jetzt auch einfach mein Status, dass mich einfach gerade keiner mehr wahrnimmt oder weil ich mich auch selber so rauskatapultiert habe. Aber ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen herrscht so eine, nicht Angst, aber so die Presse will gar keine Meinung mehr machen im Sinne von, wir zeigen euch mal was Freshes, sondern es ist eher so, wir gehen gerade die Wege, die halt für uns sicher sind. So. Also auch jetzt viele, ich krieg das, also ich finde selbst in Lance Butters, ich muss das jetzt gar nicht mal auf mich beziehen, sondern auf Lance, wo ich wirklich einfach neben der Freundschaft zu ihm auch Fan bin. Wirklich einer meiner Lieblingsrapper.
Oh, ich habe jetzt so festgestellt, auch in den letzten, ich habe häufiger über ihn in letzter Zeit so gesprochen, so über, auch weil ich das Interview gut fand und auch über die Musik und so. Und das ist witzigerweise ist eher so ein entweder geil finden oder hassen Ding bei ihm. Entweder so, nee, hau mir ab mit Lance Butters, so wie rappt der, wie betont der alles, was das kannst du nicht hören. Und alle sagen, ist doch voll geil. So, ne?
Mega.
Und, liebe das. Ja, ist witzig. Es gibt so immer gewisse Charaktere, bei denen das der Fall ist.
Ja. Aber selbst er, finde ich, kriegt dann gar nicht so viel Presse, wie er verdienen würde. Also ich könnte immer so dann kriegen, also es findet alles irgendwie, es ist schon sehr vorsichtig, wie sich die Presse gerade rantastet an gewisse Sachen, das habe ich so das Gefühl. Also ich glaube, die Rap-Presse hat sich auch, hat sich damit in eine ganz ängstliche Richtung entwickelt. Weil wir auch gerade, aber auch generell das Output, was bei Menschen ankommt, so, wir müssen heute irgendwie ein Bild posten, da ist ein Emoji drauf, was uns schon fast die Emotion vorgibt, so, das ist super funny, dann Tränenlach-Smiley und dann steht irgendwie ein witziger Spruch drunter, das ist so Meme-Charakter oder sonst irgendwas. Und ich finde so, es wird so, ich finde es immer noch schön, dass es einfach Pressearbeit gibt, die so erstmal fast wertungsfrei ist. Oder was wie diffus, Backspin, keine Ahnung. Mhm. Also jetzt, ne, ohne ich jetzt hier Honig im Small zu schmieren, aber ich finde das ganz gut, dass wir von diesem, das ist auch noch so dieses, aber davon gibt es zu wenig, das trauen sich zu wenig gerade. So ein bisschen. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube, wenn ich jetzt davon sprechen müsste bei Coppelpot, dass ich sage, so, da würde ich mir noch mehr wünschen, dann wäre das, glaube ich, so dieses einfach so ein bisschen mehr, weil es ist ja nicht so, also wenn ich dann, mit wem habe ich denn drüber gesprochen? Irgendjemand schrieb mir so, ey, das Album ist mega krass, bla bla. Ich habe gedacht, ja, und mach dir was drüber? Ja, muss ich mal gucken, so, muss ich mal schauen, ob ich das hier reinkriege. So, weißt du, come on, Alter, so, also, ne, wäre doch geil. Das finde ich immer so ein bisschen, ich glaube, die Presse hat es momentan auch nicht leicht, weil, wie gesagt, da draußen eine Idiocracy-mäßige Lol-Kultur herrscht und alles muss uns vorgekaut werden und alles muss noch in Clickbait-Schriften. Da geht manchmal so ein bisschen so dieses, geht's eigentlich noch Musik? Können wir einfach mal über Musik reden und dass jemand eine gute Idee hatte oder sonst irgendwas? Also gar nicht besprochen werden, finde ich schlimmer als ein Zerriss.
Ja.
Weißt du, so, keine Ahnung, sowas halt. Da glaube ich, könnte gerade ein bisschen mehr passieren.
Ja, wobei, so gebe ich dir recht. Es ist aber auch krass einfach, ne? Also es geht deutschen Rap-Magazinen ja jetzt nicht unbedingt gut. Die schwimmen ja nicht in Geld, nur weil deutscher Rap in Geld schwimmt. So. Und diese Release-Dichte ist ja Wahnsinn, wenn man sich anschaut, dass irgendwie pro Wochenende teilweise 10 deutsche Rap-Alben erscheinen. Das muss man sich mal reinziehen. So. Das
ist krass, oder?
Wie du kriegst gar nicht diese Manpower zustande, um jedes Album dem das zu geben, also gerecht zu werden.
So. Aber hast du jedes Mal ein... Ich bleibe jetzt beim Beispiel Lance, weil ich die Platte gehört habe. Ich finde aber nicht, dass jede Woche ein Angst erscheint.
Nee.
So. Sondern du hast eine Angst vielleicht einmal im Monat, maximal. So, ich finde, dann kann dieses Angst aber auch die Aufmerksamkeit kriegen, die es verdient. Und nicht nur, weil es jetzt gerade, weil man extrem vorsichtig sein muss, dass man sagt so, ja, wir packen wieder Palmen aus Plastik aufs Cover. Das passiert ja nicht, weil das die innovativsten, die machen das weiter, was sie gemacht haben und das ist auch gut, aber es ist ja nicht jetzt, dass sie eine riesen Innovation gezündet haben, sondern die sind in erster Linie auf dem Cover drauf, weil sie wissen, das verkauft sich extrem gut, so, wenn die Jungs drauf sind, besser als wenn der Lance drauf ist. Würdest du nach der Innovation gehen oder nach der Realness der Platte oder was weiß ich so, oder nach dem besseren Endprodukt, nach dem vollkommeneren Endprodukt, dann wüsstest du eigentlich ihn draufpacken. Aber danach gibt es halt gerade keine Kriterien. Es geht halt eher nur noch darum, wer verkauft, wo sind wir sicher auf der sicheren Seite. Ich verstehe es auch. Mhm. So funktioniert das.
Ja.
Du packst auch das beliebteste Videospiel auf das Cover der Maniac. So, wenn alle über Cyberpunk reden, nimmst du Cyberpunk aufs Cover. Fuck it so. Das verstehe ich schon. Ich verstehe die Mechanismen.
Ja, wir haben hier zum Beispiel auch, also im Podcast haben wir einmal pro Monat, wie der Titel schon sagt, das Album des Monats, wo wir jetzt auch nicht, also vor allen Dingen, das ist auf das Grundprinzip, wir nehmen da einfach das in Anführungsstrichen relevanteste Album so, und nicht im Vorfeld, weil wir es ja auch zum ersten Mal hören, gar nicht das Beste vielleicht oder vielleicht auch nicht, das ist dann immer, wir machen das meistens zu viert und dann hören wir das Album Track by Track und danach sagen wir dann was über den Track und sind da eigentlich ziemlich pingelig, würde ich mal behaupten. Hat Marek mir auch letztens, er hat diesen zu 1982 hat er das gehört und meinte, ihr wart aber ganz schön fies teilweise, meinte er so. Streng, meinte er.
Okay.
Und klar, ne, also wenn man dann überprüft, ob es dann wirklich gut ist, dann finde ich das wiederum fair, ne, aber natürlich ist das dann nach Relevanz irgendwo bemessen, so, weil
ja,
musst du irgendwie gucken, wo du bleibst, gefühlt. Ja, aber Ich finde es ganz witzig, auch, was heißt witzig, aber dass Max-Richard Lessmann auch zweimal bei dir auf dem Album ist.
Mhm.
Einmal spricht er ja das Intro und ist dann auf dem letzten Song mit drauf. Ist ja auch ein alter, verkappter Hip-Hop-Head, was man gar nicht so auf dem Schirm hat.
Der ist mit einer der größten Hip-Hop-Nerds, die ich kenne.
Ich habe nämlich früher Vierkant-Tretlager gehört.
Mhm.
Und dadurch war mir sein Name so präsent, weil das ist ja auch so, Max-Richard Lessmann ist ja auch so ein schöner Doppelten, also einfach ein schöner Name. So. Und der stand da immer in der Juice unter Kritiken, unter den Albenkritiken, hat dann immer so Reviews geschrieben.
Ja. Max ist krass, ja.
Also eigentlich auch der perfekte Mann für ein Album wie Cobblepot.
Max habe ich ganz spät erst dazu geholt. Ich kam aus Holland wieder und hatte das Gefühl, ich müsste noch bei zwei, drei Sachen ein bisschen runder werden. Und das, da meine ich da nicht, dass wir nochmal komplett an den Song sind, sondern es war vielleicht manchmal ein Satz. Es war manchmal vielleicht ein Refrain, der einfach nur ein Wort weniger gebraucht hat. Und ich habe tatsächlich noch einen Song, nämlich den Song, den ich mit ihm zusammen gemacht habe, Snowball 84. Der hat noch gefehlt komplett. Ich hatte nur den Beat und wusste, ich will was drauf machen. Und habe zu Max gesagt, komm, wir müssen noch irgendwie den Rausschmeißer der Platte schreiben. So. Und lass uns das machen. Das haben wir dann gemacht. Dann kam er mit nach Borkheide. Ich habe ihm vorher alles geschickt. Und der Typ ist absoluter Rap-Nerd. Ja. Also der ist total... Der kann so zum Beispiel perfekt Text schreiben wie Bushido. Das hat er mir vorhin im Auto die ganze Zeit Sachen gerappt, die er irgendwann mal geschrieben hat.
Auf einmal macht das Sinn, dass Mephisto so märchenhaft ist.
Das wäre so krass. Er kann so richtig... Er hat so viele lustige Lines. Wenn du ihn irgendwann mal interviewen solltest, frag ihn einfach mal nach 3, 4 Bushido-Texten, die er geschrieben hat. Das klingt wirklich wie echte Bushido-Texte. Der ist total deep into it. Verhilft ja auch echt vielen Leuten so einfach ein bisschen beim Schreiben und sowas. Und deswegen, weil ich den schon lange kenne, auch aus dieser ganzen Kasper 2011-12 Zeit und so, finde ich
den... Hat, glaube ich, auch Support gespielt. Ja, ne?
Genau, wir waren beide auf der Drucksteigtour. Sie auf dem großen Teil, ich auf dem Mittelteil und Olsen dann beim dritten Teil irgendwie. So waren wir da Support und kennen uns daher und haben auch Festivals zusammengespielt, so ein paar, die sich geschnitten haben 2012, und deswegen kennen wir uns schon lange. Und er hat mir immer er ist ganz großer Podcast-Hörer tatsächlich bei uns und ist auch Patrone und so. Hat mir irgendwann nur gesagt, so, ja, wenn du irgendwann mal wieder Musik machst, sag Bescheid, ich mach mit, so. Und dann habe ich mir echt irgendwie so auf den letzten Zügen überlegt, so, ich glaube, wenn es noch einen gibt, der mal drauf gucken kann und den ich auch gerne tatsächlich als einer der ganz wenigen Features auf dem Album hätte, wäre das Max. Weil ich ihn irgendwie einen krassen Typ finde. Und weil er auch irgendwie den Vibe ganz gut, glaube ich, versteht und umsetzen kann. Und das war auch so. Der hat gar nicht so viel. Also der hat immer mal, dann hat er wirklich bei Mond hat er dann einfach nur 3 Wörter geändert. Und dann war alles viel sinnhafter. So, und es war so, okay. Krass. Ich mache das ja nicht gern. Ich lasse ja eigentlich niemanden an meine Texte. Das war das erste Mal, dass ich meine Texte mal gelassen habe.
Da ist er wieder der Kontrollfreak.
Ich finde es immer super unreal. Ich finde die Vorstellung, dass man zum Beispiel bei gewissen Rappern immer hört, wer ihre Alben geschrieben hat, finde ich überkrass. So, das könnte ich nicht. Das würde ich nicht mit meinem Ego vereinbaren können.
Stört dich das denn dann auch beim Konsumieren von Musik?
Bushido bildet da eine Ausnahme, weil ich dem einfach schon immer gerne zugehört habe. Aber du hast halt immer bei Bushido gehört, okay, das hat Shindy geschrieben, okay, das hat Centino geschrieben. Und es war ja auch irgendwann kein Geheimnis mehr. Es war einfach so, ja, so ist es halt. Also es wird, ne, und
in den Staaten ist es ja witzigerweise auch null ein Geheimnis.
Ich habe heute eine Geschichte gehört von 6ix9ine. Der hat einen Ghostwriter und Rapper. Der schreibt die Texte so, wie er sie schreiben würde. Rappt das so ein, wie er das rappen würde. Zeigt ihm das, er rappt das nach und das war's. What the fuck, Alter?
Ich hätte gerne einen Link.
Das ist eine private Info.
Jetzt nicht mehr.
Nee, jetzt nicht mehr. Und sowas, aber so läuft das ja voll oft bei den Amis so. Dass die so krasse Leute haben und sowas.
So, man kann ja auch so Leaks finden, wie ein Rapper namens Quentin Miller. Kennt keine Sau. Ganze Tracks eingerappt hat vom If You're Reading This, It's Too Late Mixtape von Drake. So, die einfach vorher standen und dann hat er die quasi nachgerappt.
Crazy. Finde ich crazy. Für mich als jemand, der so, da habe ich noch so ganz real, die so, ja, ich mache Kunst, die Kunst muss ich selber schreiben, ich muss das Konzept machen, ich muss dann darunter leiden und sonst irgendwas.
Ja.
Finde ich heftig. Wenn du das kannst, finde ich es krass. Aber ich könnte es nicht. Weil dann ist es auch nicht mehr meine Platte, ne? Also das ist das größte Problem, ganz simpel. Es wäre nicht mehr meine Platte, wenn es jemand anderes schreibt. Und damit das Max jetzt so, sagen wir mal, maximal 5% Schreibeanteil des gesamten Albums hat, damit kann ich gut leben.
Ja.
Aber auch schon so mit knirschenden Zähnen.
So ganz die Stirn runzelnd über die Schulter gucken bei jedem Satz, den er irgendwo in seinen Handy-Notizen umdreht oder so.
Ja. Ich meine, es war auch gut. Das Intro hat er komplett zum Beispiel alleine geschrieben. Das war halt, habe ich gesagt, so, ich möchte, dass das ungefähr passiert und du bist der Mensch hier mit den Gedichten, du machst das jetzt. Und das fand ich dann auch einfach schön, dass er seine Geschichte da interpretiert hat. So. Und der ist halt auch aus der Zeit, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir waren ja in so einer Hütte mitten im Wald. Ich kam halt, wie gesagt, aus Holland wieder. Ich war 12 Tage allein am Meer.
Die Platte nach geschrieben. Dem Ort ist, glaube ich, auch ein
Song. Ja, genau. Berg am See hat auch einen eigenen Song auf der Platte.
Warst du in diesem Aquarium?
Im Berg am See Aquarium. Ich glaube, auf dem Trip war ich da nicht, aber ich bin da schon oft rein.
Ich habe so ein ganz paar Fotos gesehen, sah krass aus.
Das Aquarium ist krass, aber es ist das kleinste Aquarium der Welt. Es ist einfach eine Lüge. Du gehst rein, das ist ein Gang, der geht rum und das war's. Draußen sind noch zwei Robben, Gabi und Roland, und das war's.
Wenn du zwei Robben hättest, ne?
Ja.
Würdest du auf Gabi und Roland kommen?
Ich glaub schon. Wie cool sehen denn Gabi und Roland als Robbennamen?
Mega.
Oder wird der witzige? Wie heißt dieser Fußballer? Ein Robben. Oder Robben Williams. Keine Ahnung. dumme Robbennamen. Ja, oder eine Klamottenmarke. Robbe. Nee, ich war dann in Holland und hab dann da schön geschrieben und dann kam ich heim, dann sind wir nach Borkheide und das war so eine Hütte im Wald. Borkheide ist so ein Kaff vor Berlin, in der Nähe von Brandenburg oder in Brandenburg. Ist Brandenburg ein Bundesland? Keine Ahnung.
Wen jux.
Und da war ich dann und das war richtig gruselig. Wir waren in so einer Hippie-Hütte von so einem Hippie-Pärchen. Die haben auch in dem Haus gewohnt, wo wir aufgenommen haben, in so einem ganz kleinen Bereich, der abgeschirmt war.
Wie hoch war das Hippie-Level?
Das Hippie-Level war so hoch, dass sie eine eigene Scheune hatte, in der sie jeden Dienstag und Mittwoch Yogakurse gegeben haben. Und alles war voll mit so Traumfängern und sowas. Und es war richtig high-hippie. Aber es war auch schön.
Okay.
Waldparadies, sehr, 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 sehr zu empfehlen.
Keine Schuhe.
Wenig Schuhe. Die waren richtig süß, die beiden. Gegenüber war so ein Horrorhaus.
Ich finde das ja auch immer klasse, ehrlich gesagt. Das
was denn?
So leichtes Hippietum.
In dem Fall war es halt total ange... Ja, ja. Alles gut, Jan.
Kriegt ihr geheime Nachrichten zugesteckt.
Ja, ja. Sollte ich mal beruhigen.
Rett den Spinner los.
Der Spieß ist, man muss dazu sagen, es ist 8:30, wir müssen um 12 auf die Bühne und er schreibt, wir müssen langsam rüber. Was will er denn machen? Will er die Bühne noch bauen? Auf jeden Fall waren wir dann in dieser Hippie-Hütte und es war einfach nur inspirierend und schön und toll, aber es war auch, gegenüber war so ein Gruselhaus, das sah aus wie bei Resident Evil 7. Und das haben wir erst ganz spät entdeckt, erst nach einer Woche oder so. Wir waren 2 Wochen da. Und irgendwann laufen wir danach rum. Wir hatten nämlich Probleme mit dem Pinguin-Text. Der Pinguin-Text war nämlich eigentlich viel schneller gerappt. Und den mussten wir dann im Endeffekt fast auf die Hälfte kürzen, was mir wehgetan hat. Aber wir haben gemerkt, wenn wir das langsamer machen, dann kriegt das viel mehr Atmosphäre. Dann kriegt es nämlich dieses schon fast Erzählte da, ne? So wie es im Song
dann
mir
auch straight gerappt. Ja, also gar nicht mehr, also nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Nee, der war so, der Zeppelin verdunkelt deine Stadt. Das war halt schon so ein bisschen, aber das hat
wie man ihn kennt oder kannte.
So wie die alten Sachen, aber es hatte halt einfach dadurch keine Atmosphäre und dann wir wussten, das Problem nicht zu lösen, also sind wir spazieren gegangen und haben dieses Haus irgendwann entdeckt und zwar war der Zaun drum gezogen, der Zaun war auch zu, also da war auch kein Eingang mehr zu sehen und du hast aber gesehen, dass da eine Baumallee war auf eine Tür zu und die war aber zugewuchert und da habe ich irgendwann gesehen, dass aber das hat schon einen Grund, warum diese Bäume so stehen, weil das ist eine Allee und dann guckt man hinter uns sah aus wie der Original, hast du Resident Evil 7 gespielt?
Nee.
Am Anfang läuft man auf dieses Herrenhaus zu. Und es war genau so. Es sah einfach 1:1 aus. Und dann haben wir halt dieses Haus beobachtet. Und das Gehör haben dann irgendwann so nachgeforscht und wollten auf dieses Gelände gehen und sowas. Das war einfach crazy, weil nachts ist irgendwann, Max ist immer nachts raus zum Telefonieren mit seiner Freundin. Und irgendwann kommt er rein, zittert am ganzen Körper und sagt, in dem Haus ist Licht an. Und dann haben wir uns die ganze Woche, in der letzten Nacht, als die Platte fertig war, habe ich echt gedacht, so, ey, lad das Album in eine Dropbox. Alle Spuren in eine Dropbox, weil wenn wir heute sterben, will ich wenigstens, dass die Platte rauskommt, weil wir haben echt Angst, weil es war auch so unser Haus war auch unten so komplett gläsern und also wenn irgendeiner da mit der Maske gestanden, mitten im Wald, hätte die Scheibe eingeworfen, hätte uns umgebracht. Wir sind auch nachts irgendwann für den Will Russell Song, gibt es so diese Aufnahmen, wo Max und ich sind dieser Dialog am Ende und dann sind wir in den Wald gelaufen rein. Samstags nachts um 1 Uhr in den Wald reingelaufen, creepy. Ins Dunkel, nur mit dem Handy geleuchtet und haben mit dem Zoom diese Sounds aufgenommen und so. Das war crazy.
Ich krieg Puls, wenn ich es höre.
Ja, es war richtig krass, aber es war auch geil. Wir hatten eine gute Gruselzeit mit Phil und Max und die kannten sich auch nicht. Es war richtig, es war total schön. Es war der schönste Aufnahmeprozess, den ich in meinem Leben je hatte und ich hasse Aufnehmen. Ich hasse es, Songs aufnehmen.
Kein Studio.
Eigentlich hasse ich Live und Studio, hasse ich alles.
Rappen insgesamt.
Ich hasse Rap eigentlich insgesamt. Ich will nur ein bisschen Musik.
Ich hasse auch Feedback.
Ich will einfach nur.
Und du hast auch Rap-Interviews. Warum machst du
das? Ich finde Interviews immer super und sich so.
Findest du Interviews wirklich super?
Ja, Interviews finde ich wirklich super, wenn sie gut sind.
Okay.
Ja. Weil leider finde ich das hier scheiße, Kevin. Das war's leider. Nein, ich finde.
Ich gehe mal davon aus, dass es wieder 7 Jahre dauert, bis eine Platte was, deswegen werden wir uns erstmal nicht wiedersehen.
Nein, du machst das ganz toll. Ich habe. Ich bin wirklich. Ich nehme gar nicht gerne auf, aber das war echt ein angenehmer Prozess. Das war schön.
Ja.
Das hat Spaß gemacht.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass du nachher noch spielst. Ich habe gar nicht erzählt, was gerade so. Oder habe ich es erzählt? Ich weiß gar nicht. Momentan ist Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Mhm. Was ja so ein. Und wenn du eh gleich los musst oder hier leichten Druck bekommst von der.
Naja, lass dich nicht stressen.
Der böse Manager.
Böse ANA ist da hinten. Haut auf die Uhr.
Ich habe nämlich noch eine Frage. Du hast mal irgendwo gesagt, oder ich habe gehört, dass du tierisches Lampenfieber hast.
Ja.
So, ganz, ganz, ganz schlimmes.
Vor Rap-Auftritten bei den Podcast live gar nicht, aber jetzt so die ersten 2 Auftritte vor der Gamescom. Schrecklich. Habe ich 5 Stunden gebadet.
Ja, das habe ich gehört und ich konnte es nicht nachvollziehen. Das geht nicht. Also ich bade tatsächlich auch ganz gerne mal. Aber das ist dann so.
Ich habe keine Wanne zu Hause, deswegen nutze ich immer Hotelwannen wahnsinnig aus. Hier im Hotel One keine Wanne leider, mit Negativpunkt.
Schlechte Yelp,
keine Wannen in allen Hotel Ones.
Und also, wie kann man in 5 Stunden, Alter, das geht nicht klar.
Ich habe.
Also ich mache das vielleicht einmal, wenn ich mal richtig gestresst war ein paar Tage lang, dann ist das geil, aber nach max 4 Stunden, nee, 3-4 Stunden muss ich darauf.
3-4 Stunden, da fange ich erst an. Ich mach dann immer.
Du musst aber auch heißes Wasser nachlassen.
Ja, ich mache immer so eine ganz, glaube so eine. In Holland habe ich das perfektioniert, da weiß ich ganz genau, wie ich das Wasser einstellen muss, auf welcher Temperatur. Das lasse ich dann einfach so einen ganz dünnen Strahl die ganze Zeit weiterlaufen. Und dann bleibt das perfekt temperiert. Das ist Wahnsinn. Kevin, ich kann dir nur ein bisschen was beibringen über das Baden, mein Freund. Das ist, ich bin auf jeden Fall Bade-Pro.
Rap-Interviews.
Ich kann krass gut baden, Leute. Das ist mein Ding. Ich liebe Baden. Und deswegen fand ich das ganz toll.
Jeder,
ich fand
es
auch ganz schlimm, dass ich heute nicht baden kann. Bin auch heute ziemlich aufgeregt.
Ja.
Weil, ich glaube, auf eigener Tour, wenn die jetzt, wir gehen ja dann im November auf meine Tour.
Dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm.
Nee, da wird es nicht so schlimm, weil die weiß ich ja, die sind schon auch da wegen mir.
Und heute nämlich, darauf wollte ich hinaus, weil es ja das Reeperbahn-Festival ist, was ja im Grunde ein großes Showcase-Festival ist von der Musikbranche für die Musikbranche, mehr oder weniger. Und ich habe so den Eindruck, dass, ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, aber die Konzerte meistens auf dem Reeperbahn-Festival nicht so eine gute Stimmung haben, weil halt sehr viele Leute da stehen, die, keine Ahnung, quasi beruflich Konzerte gucken ne, und irgendwie das gucken, was sie interessant finden, irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht steht da eine Booking-Agentur, die dich morgen irgendwie anquatschen möchte oder was weiß ich. Mhm. Ist bei dir, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, weil du das alles schon kennst, dieses ganze Spiel. Aber es ist halt, gehst du da anders ran heute zum Beispiel oder macht dir sowas im Kopf?
Nö. Ach du, wenn sie nur Industrie sind und nur gucken, dann gucken sie halt nur, keine Ahnung. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man selber nach sich guckt. Und zu meiner Show gehört jetzt, da kann man ein, 2 Gags drüber machen. Wenn da die ganze, ja, habt ihr euch alle schon was aufgeschrieben? Aber keine Ahnung, also mehr, was willst du denn mit den Leuten da interagieren?
Ja.
So, ich finde, natürlich macht es 1000-mal mehr Spaß, vor Leuten zu spielen, wo man weiß, die haben richtig Bock auf dich.
Ja.
So, und wo auch nicht irgendjemand reinrennt. Und für mich jetzt gerade so wieder dieses Comeback auf die Bühne als Rapper, da will man ja auch so ein bisschen eine Comfortzone haben, um erstmal wieder so, ne, und nicht gleich ins kalte Wasser und wieder sich irgendwie den Arsch aufspielen. Ich habe in meinem Leben so viele schlimme Konzerte gespielt. Das muss jetzt nicht wieder sein, dass es da direkt weitergeht, so. Naja, aber ich glaube, es wird alles in Ordnung. Das wird durchgezogen und um 1 Uhr ist Feierabend, dann trinke ich noch ein Bier und dann gehe ich ins Bett.
Ja.
Also das ist, und morgen kann ich wieder Tomb Raider spielen. Das ist das, was mich gerade interessiert. Baden und Tomb Raider, Leute. Das ist mein Themenkomplex.
Kombinierst du das?
Nee, das wäre krass. Ich habe ja, wie gesagt, keine Wanne zu Hause. Schöne neue Wohnung, aber keine Wanne.
Vielleicht so eine freistehende in der Man Cave.
Das wäre geil. Nee, das wäre richtig dumm. Das wäre richtig dumm. Würde ich einfach relativ schnell sterben auch, aber gut.
Woran? Stirbt man, wenn die Haut zu wenig Sauerstoff bekommt?
Weiß ich nicht.
Wenn du, stell dir mal vor, du könntest deinen ganzen Tag in der Wanne verbringen.
Aber der Sauerstoff kommt doch auch dann.
Ja, so ein bisschen Wasser, aber dieses Schrumpelige und so, das kann nicht gut sein.
Das kann nicht gut sein. Ich will doch nicht jeden Tag. Das kann man ja einmal im Monat, kann man ja 5 Stunden baden. Wenn ich eine Wanne zu Hause hätte, war danach noch bei einer Freundin 2 Tage, die war dann auch mal 3 Stunden da. Da bin ich die Tür raus, da war ich sofort nackt und war in der Wanne. Das war echt. Dann kam sie wieder und dann hab ich mich aus der Wanne rausgehüpft. Ich bin einfach Wannen-Fan, Leute. Das ist einfach mega krass, was Wannen alles können. Es geht sehr lange baden, merke ich gerade.
Ich finde das auch klasse, ehrlich gesagt. Okay, eine abschließende Frage, dann ist Schluss.
Sehr gern.
Bist du denn auch so, gehst du denn in den Drogeriemarkt richtig und holst dir so Gimmicks? Also was ist so eine Kugel oder so,
nee,
so
Schaumbad und so? Ich bin tatsächlich so ein klassischer, ich mache einfach ein bisschen was von meinem Axe-Gel in die Wanne rein, dass es schön schaumig ist.
Und riechst dann nach Schokolade.
Dann riech nach Schokolade oder und ist, Leder.
Das sind doch diese komischen...
Leder und Cookie.
Ja, es gibt auch so seltsame Gerüche bei Axe.
Ja, das ist auch eigentlich alles scheiße. Ich weiß auch nicht, warum ich immer Axe kaufe. Ich kaufe immer Axe. Das ist so ein Ding, das mein 14-jähriges Ich fand das damals cool. Seitdem ich darauf hängen geblieben bin, kaufe immer Axe.
Das meine ist Mutter, etwas, was ändert man einfach nicht.
Nee, so, das ist total Dinge, dumm.
So wie Parfüm oder sowas. Das hat man einfach, wenn es abgeschafft wird, dann ist man richtig krank aufgeschmissen.
Ja, das ist echt so. Man baut eine ganz komische Abhängigkeit, die kein Mensch eigentlich braucht.
Also ich kann mir einen Rockstar nicht im Douglas vorstellen, wie er eben für verschiedene Gerüche durchtestet.
Ich habe das mal gemacht, Alter, das war richtig scheiße. Wie ich mein Parfüm gefunden habe, mein blödes Chanel, bis ich das hatte, fuck, Alter, das war ein grauenvoller Tag. Wie ich mit dieser Frau, die mir dann immer da diese komischen Papierstäbchen hingehalten. Und so, ja, müssen wir hier.
So, ey, das ist so schlimm, ne? Diese Stäbchen und so. Und alles riecht da ganz, ganz schlimm in diesen Läden.
Alles ist intensiv.
Du kannst eh nichts wahrnehmen. Das ist eine komplette Reizüberflutung da. Dann läuft da auch so ähnliche Musik wie hier.
Und es ist super voll.
Ja.
Und ich bin auch so jemand, ich gehe da immer zu so günstigen Uhrzeiten wie Samstag Weihnachten. Da gehe ich dann zu Douglas und frag was. Ich habe eine Frage. Und alle sind mega happy, dass man eine Frage hat, weil keiner an dem Tag Fragen hat.
Ja.
Vor allem keine dummen Fragen. Das ist richtig heftig. Deswegen, ich bin froh, wenn ich mich auf allen eingependelt habe und dann gehe ich nur rein. Ich habe das einmal gemacht und seitdem gehe ich alle 1,5 Jahre, wie lange halt so eine Flasche, so eine große Hole, hole ich auch die größte Dose.
Ja,
so.
100 Milliliter.
Ja, die ist eher am billigsten vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Alles klar, rein. Eh, völlig bescheuert, dass man für eine fucking Flüssigkeit, die in eine Bierflasche nicht mal reingeht, irgendwie 140 Euro bezahlt. Also, das ist ja ein Witz. Und dann gehe ich damit raus und lege das auf die Theke, bin stinkwütend, dass ich mir das gekauft habe, weil ich es wahnsinnig teuer finde.
Oh, hier.
Ich würde es launchen in Motel One, gerade mit dem Licht. Und dann ist erstmal wieder 1,5 Jahre Ruhe.
Ja.
Ich weiß nicht, wie Menschen das machen, wenn Leute sich auch so Schminke kaufen und sowas, finde ich wahnsinnig anstrengend. Also nicht für mich, aber es muss auch wahnsinnig anstrengend sein. Schminke kaufen? Fuck off.
Oh Gott, ja, da muss ich auch richtig...
Da muss ich mich nicht schminken.
Es gibt ja auch immer so alten... Kennst du das so? Menschen mit viel Schminke, die dann so fast schon Altare haben. So eine fette Kommode, einfach wo nichts anderes drin ist.
Außer Schminki.
Ja, außer Schminki.
Außer Schminki, Leute. Schminki, Schminki.
Oh, ich merke schon, das reicht jetzt hier. Gut.
Ja, haben wir ja super... Ein absurdes Gespräch über wann.
Ich habe schon erwartet, entweder hast du schlechte Laune, dachte ich, und hast keinen Bock, weil wer weiß, wie du auf Rap-Medien zu sprechen bist.
Total Quatsch. So. Mich voll gefreut.
Ne? Und, oder es wird sehr albern oder es wird sehr nerdig über das Album. Jetzt ist es irgendwie ein Mix aus den letzteren beiden geworden. Finde ich klasse. Finde ich gut. Ich bin zufrieden.
Das ist gut, Kevin. Alles freut klar. Mich.
Dann hört euch bitte Cobblepot an.
Wie fandst du es denn?
Cobblepot? Gut. Richtig gut, tatsächlich. Diese Woche habe ich einen Podcast mit OK Kid gemacht, die auch ist kein Rap-Album mehr, das ist irgendwie ein echt sehr, sehr gutes deutsches Pop-Album, so mit Attitüde auch. Und da bin ich schon so unprofessionell da reingeschlittert in den Podcast und meinte so, ey, das war mit gefühlt mein erster Satz, das ist das beste OK Kid-Album, das es bis heute gibt, meinte ich so. Und da dachte ich so, das mache ich heute nicht nochmal, aber es ist das beste Rockstar-Album bislang.
Das freut mich.
So. Und,
das ist sehr schön.
Es ist so ein Vinyl-Kandidat tatsächlich. Und,
war mir auch ganz wichtig, dass es von der Platte Vinyl gibt.
Ja.
Weil ohne Vinyl, also allein wegen dem Cover, weil das Cover ist so schön geworden, was Daryl gemalt hat, und da wollte ich unbedingt nichts anderes als davon ein Cover auf Vinyl haben. So.
Ja.
Deswegen, die Vinyl habe ich in erster Linie für mich gemacht, dass sie jetzt sich so ganz gut verkauft. Ist sogar auch noch ganz ordentlich. Es ist nicht nur ein Minusgeschäft für alle und für mich. Ich habe mein eigenes Album auf Vinyl.
Ja. Ja. Ich möchte halt nicht immer so, ich kann nicht immer so Interviews machen und die Leute lobhudeln. Das ist dann immer so.
Was kann
fühlt sich lobhudeln. Lobhudelei. Das
ja, aber manchmal hören wir auch gern Lob.
Ja, ich weiß.
Ich höre gern Lob.
Ja, aber ich kann es nicht so in jedem Interview
machen. Ja, das ist, Podcast. Kannst du mir danach noch sagen.
Geil.
Ich find ja auch eine kritische. Ich finde, das Schönste ist immer, wenn man zumindest merkt, dass die Gegenseite es mal gehört hat.
Ja.
oft kam ich auch schon so, ja, du hast ja ein Album gemacht. Sag mal, erzähl mal.
Das Video war ganz cool. So Stefan Raab, wenn er Gäste hatte. Mhm. So, wo man immer genau gemerkt hat, er hat so irgendwann ein Buch hingehalten und so, hier, dein Buch, erzähl mal.
Ja.
Aha, das ist ja interessant. Oh, wusste ich gar nicht. Dabei steht es einfach nur auf dem Buchrücken oder so.
Das war heftig.
Er hat so einen Fick gegeben irgendwann.
Ja, das war halt schade. Ich meine, das war wahrscheinlich auch nicht mehr anders machbar, weil sein Pensum einfach so krass, er war so überreizt, ey.
Ja.
5 Sendungen oder 4 Sendungen die Woche plus noch irgendwie
die
jede Woche.
Die einzige Late-Night-Show, die das gepackt hat in Deutschland.
Ah. Aber halt auch daher hast du das irgendwann, er hat es halt ich nicht mehr, also ich glaube nicht, dass die ganzen großen Amis hier, Kimmel und Co., sich so verhalten und auch alles hören. So, aber die können es besser verpacken. So. Die können dir mehr das Gefühl geben, dass sie Bock haben, dass du da bist. Nee. Auch ein Böhmermann packt das besser. Ein Raab war am Ende nur so, ja. Also,
wen haben wir denn heute?
Kennst du diese Szene aus den Simpsons, wenn Krusty der Clown ins Studio geht und nur noch Sprüche einsingt für seine Puppe?
Die Schilder so
immer. Ja, und dann so, Krusty, ich bin bereit aufzunehmen. Und der Typ mit und dann ist Krusty schon wieder raus, rauchen.
Ja.
So, und er hat nur so, haha, ich bin eine lustige Puppe. So hat sich am Ende Raab angefühlt. So. Und ich liebe ja Raab eigentlich so. Ne?
Aber ich war das großer Stefan-Fan.
Aber am Ende war das wirklich leider, war der Schatten seiner selbst.
War diese Show schon, die er in Köln gemacht hat, die er zweimal einfach ausverkauft hat in dieser riesigen Halle?
Ich glaube, die war schon. Aber ich habe auch nie darüber gehört, was da passiert ist.
Ich auch nicht.
Die war
ich war nämlich mega hyped, als ich das gehört habe. War das nicht, hat er die nicht für über ein Jahr früher angekündigt oder so? War das nicht so September 17 in Nords und jetzt diesen Monat oder so sollte es sein, gefühlt?
Wir müssen gleich mal gucken, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch gar nicht. Aber mich würde auch interessieren, was da war. Was ist passiert? Hat er Turmspringen und Fußball und alles?
Und gleichzeitig Schlagzeug gespielt?
Also mit Jürgen Drews zusammen in den Auto... Wie hat das Auto, die hatten noch dieses Autofußball. Die haben noch alles gemacht, ey. Das war richtig krass.
Ich hab mir letztens nochmal VOG-WM reingezogen. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Es war so eine sehr,
hatte immer wieder Lust auf VOG-WM.
Es war eine sehr seltsame Laune, sag ich mal. Und witzigerweise nicht mal die richtige VOG-WM, sondern das Qualifying.
Okay.
Wo sie so eine Rampe runterfahren und dann wer am weitesten damit. Ja, was ist das? Springen ist es ja nicht. Was ist
fliegt.
Das? Fliegt, ja. Das habe ich mir reingezogen.
Das hast du ja reingezogen.
Fand ich gut. Jetzt reicht es wirklich. Okay.
Was macht Kevin in seiner Freizeit? Guck kein Netflix, der guckt einfach mal, wie weit man wie die Qualifikationsrunde von der VOG-WM. Das ist im Übrigen mein Lieblingssatz.
Ich glaube, es ging darum, ich wollte jemandem zeigen, wie abstrus schlecht die Moderation von Matze Knob war.
Okay.
Der war nämlich so am Streckenrand sozusagen und hat dann immer die Fahrer noch mal kurz vorm Absprung so nach ihrem Befinden gefragt. Und die Gags. Das
war unlustig.
Zieh das bitte rein,
Matze die Gags. Knob halt, leider.
Dann wirst du sauer.
Das fand ich so geil bei. Das war auch bei der VOG-WM, das war die große Halbphase von Sido. Und Kai Pflaume hat moderiert und er hat irgendwas Patziges über Sido gesagt. Und dann hat Sido von oben, es war halt noch so diese Agro-Berlin-Zeit, so, wo die gerade das erste Mal so im Fernsehen waren und so, und Sido noch keine Benimmregeln hatte. Die beste Zeit von Sido.
Ich glaube, er ist sogar mit Maske. Er hat doch auch beim ersten Mal, als er bei MTV TRL war, glaube ich, war, hat er auch eine Moderatorin, vielleicht war es sogar Miriam Weichselbraun, ich bin mir nicht mehr sicher, so über die Wange geleckt. Während der Show.
Kann gut sein. Die waren damals halt Anarchie im Fernsehen, das war auch geil. Ja. Dann hat Kai Pflaume irgendwas Patziges gesagt. Dann hast du nur von oben, hast sie doch gar nicht gesehen. Irgendwie hast du nur seine Stimme gehört. Sag dem Kai Pflaume, der soll seine Fresse halten. Er hat nur 4,5 Finger. So. Und das war mein Sido-Moment für immer. Das war das Lustigste auf der Welt.
Geil. Ja. So, jetzt habe ich schon dreimal hier Schluss gemacht.
Ja.
Leg auf, nein, leg du auf. Und jetzt reicht es mir wirklich. Koppelpott kommt am 26. Oktober.
Yes.
Hört bitte rein.
Dankeschön. Und kommt zur Tour, wenn es euch gefällt. Gibt noch ein paar Tickets.
Yes.
Aber auch schon ein paar Städte ausverkauft. Guck mal an.
Schau mal, in Hamburg unter anderem.
Hamburg sind die noch nicht ausverkauft.
Das ist hochverlegt. Hast du das nicht heute gepostet? Achso, hochverlegt.
Okay. Hochverlegt.
Na gut. Dann bis bald.
Und bis bald. Dankeschön für die Einladung. Tschüss. Backspin.